Wenn das dein Podcast wäre, so stell dir vor, du bist ich, aber als Grimm, wie würdest du deinen Podcast einleiten?
Das ist mein Purple Avocado Podcast, ne?
Mhm.
Okay. Boom, 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 boom. Ich bring euch alle um. Purple Avocado wieder voll am Start. Mit oder ohne Kern. Aber für Core Memories sind wir für euch da. Herr Turner and the Star Limousines spielen für euch heute Abend wieder im Studio 54. Seid da oder ihr verpasst was. FOMO, 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 FOMO. Let's start. Wir reden über Bilder, Bilder, Bilder. Bilder, die die Welt nicht braucht. Aber Bild hier eine Meinung ist auch keine Lösung. Seid dabei, wenn es jetzt wieder bodenlos sinnlos wird, stundenlang und ohne Skript. Denn nur so kann Blödsinn zusammenkommen, wo Rechtschreibfehler schon längst da waren. Denn Grammatik, Grammatik. Frau Klopotek, bitte an Kasse 3. Wir haben hier ein Storno-Problem. Willkommen zu Folge, ich hab's vergessen, Sternzeit 2849, Folge 7. Ich weiß es, irgendwie sowas. Irgendwo da. So, also.
Es hört gar nicht mehr auf.
Weil du nicht Stopp sagst.
Ja. Hallo, liebe ZuhörerInnen,
Hallo, liebe ZuhörerInnen.
falls ihr noch nicht weggeschaltet habt.
Ich weiß nicht, wie viel du am Ende, ich bin ja nicht dabei, wie viel du davon rausschneidest.
Oh,
Aber
sehr
wenn, dann seid ihr
wenig.
jetzt schon seit 11 Minuten dabei, ja.
Letzte Woche haben wir meine alten Bilder geroastet. Heute teile ich ein paar meiner No-Gos und mach das auf jeden Fall.
Ach,
Tipps.
die hätten wir schon bearbeitet. Okay.
Naja, die sind so automatisch mit im Roasten drin gewesen. Heute gehen wir noch mal ein bisschen konkreter in diese Thematik. Ich habe sechs verschiedene Tipps mitgebracht, die erfahrene Food-FotografInnen in der Regel so verinnerlicht haben, dass sie da gar nicht mehr drüber nachdenken. Und diese Learnings teile ich heute mit euch, damit ihr sie auch verinnerlichen könnt.
Bin gespannt. Potzblitz und
Ja.
Eiter aus.
Ja, und ich bin auch sehr gespannt, was du zu diesen einzelnen Punkten sagst und wie du das wahrnimmst. Von daher, ja, lass uns reinstarten.
Das Gefühl, ich muss ein bisschen ernster sein in dieser Folge. Okay.
Wir haben auch wieder von dieser Episode eine Videoversion auf YouTube, wo ihr alle Bilder sehen könnt, über die wir heute sprechen. Ich habe nämlich ein bisschen was Visuelles zur Untermalung mitgebracht, aber ihr könnt dieser Folge auch folgen, wenn ihr kein Video dazu habt. Hoffe ich zumindest.
Oh, okay. Ich bin super, ich bin tatsächlich mega aufgeregt. Ich finde das mega spannend, egal was auf mich zukommt, aber dieses, wir sitzen zu zweit hier und gleich in der Mitte so, bam, ich fühle mich wie in der Quizshow. Ja, okay.
Eine Quizshow. Oh, vielleicht machen wir mal ein Quiz für dich.
Für, ein Quiz für mich?
Weiß ich noch nicht. Ja, vielleicht.
So mit Fachbegriffen und ich muss blindlings raten und ich bin der richtige Dulli und im ganzen Publikum sitzen alle Food-BloggerInnen, die du so kennst und werfen mit Tomaten und Eiern, egal.
Ja, da können wir ja noch mal weiter drüber nachdenken, über dieses Konzept. Ja, heute habe ich aus verschiedenen Bereichen der Food-Fotografie ein paar Dinge mitgebracht. Und ihr wisst es, Licht ist mein Lieblingsthema, deswegen fangen wir direkt damit an. Mein erster Tipp, den ich Anfängern, vor allem mit Kunstlicht, auf den Weg gebe, ist es, vermeide Deckenlicht und man kann es, ich nenne es In-Your-Face-Licht, also Deckenlicht und Licht, das aus Kamerarichtung kommt, ist für Food-Fotos nicht sonderlich schmeichelhaft. Ich habe das Bild gerade eingeblendet.
Ja, du hast das Bild ein. Wieso steht das so weit links? Kommt da gleich so ein Compersion? Ah!
Nicht Compersion, das ist aus dem
Compersion.
Poly-Bereich.
Was, wie heißt das
Comparison.
Blödsinn?
Comparison.
Ich dachte, es wird so. Ach, das wird so ausgesprochen. Ich
Ja.
und Englisch, ne? Ich und Englisch. Wir sind so,
Stets.
quasi. So, das hat jetzt keiner
Ja.
gesehen, ja.
Also, Licht von oben, also wie ein Deckenlicht oder die Sonne um 12 Uhr mittags, ist für Food-Fotos in der Regel nicht sonderlich schmeichelhaft. Und ich habe da ein Beispielbild mitgebracht, das ich jetzt gerade eingeblendet habe. Und vielleicht kann Grimm erklären, was genau macht denn Deckenlicht so schlimm?
Wenn rechts schlimm ist, dann finde ich rechts gut.
Rechts
Weil
ist gut.
Rechts ist gut, weil links sieht aus wie im Parkhaus fünfter Stock aus dem Kofferraum rausgefallen. Das ist ja eine Betonplatte, da fehlen ja nur noch die Markierungen drauf. Das ist sehr schwierig. Also wir sehen natürlich in der Mitte zentral in einem Hochformat-Foto, jetzt, ich habe mir schon einen Sprechlein immer gewöhnt, siehst du? Dumplings, also Gyoza.
Ja.
Ja. Mit welchem Inhalt auch immer, auf einem cremefarbenen Tellerchen. Oben rechts ist wahrscheinlich eine Sojasauce Soße angerichtet. Soße. Und unten links in einer dritten Größe an einem kleinen geschüsselten Teller, was auch immer, der nur halb zu sehen ist. Und unten rechts ebenso, was auch immer, in einer vierten Schale und dazwischen irgendwo Essstäbchen. Und es ist eine komplett andere Optik. Ja. Es ist wirklich, es ist komplett anders. Also man muss es jetzt wirklich, diese beiden Bilder nebeneinander sehen, was für ein Riesenunterschied das ist.
Ja, ja. Das sind,
weil das ist nicht nur so ein bisschen. Ja.
Ja, es ist ein heftiger Unterschied. Und das ist ein Bild bzw. ein Shooting aus meinem Kurs Lichtkunst. Das ist das Modul über Dauerlicht. Und ich habe halt diese Gyoza-Szene gestylt und ein schönes Licht gesetzt. Und um das nochmal besser zu illustrieren, habe ich dann einmal das Deckenlicht angemacht und ein Foto davon gemacht. Und wenn man das Bild an sich erstmal sieht, also das Deckenlichtbild, dann musst du mir glauben, sieht das erstmal gar nicht so scheiße aus, bis man das Bild auf der rechten Seite sieht, wo das Licht halt wirklich gleißend über die Gyoza streift und alles leuchtet und wirklich on point ist. Und wenn man das im Vergleich sieht, dann wird einem erstmal bewusst, wie wenig das Licht beim Deckenlichtfoto für die Stimmung tut. Nämlich gar nichts.
Also ich fand, als das Bild alleine da stand, fand ich es schon nicht so nice. Aber jetzt, wo das andere, also es wird, ich habe selten einen so krassen Unterschied. Ich bin ja gerne mal begeistert von Unterschieden, die du mir zeigst. In der Nachbearbeitung oder in einer anderen Lichtsetzung oder wie auch immer. Aber das hier ist schon extrem. Also für mich ist das extrem.
Krass, ne?
Weil bei links gucke ich auf den Garagenboden so und denke mir so, wow, gerade noch einen Teller drunter gerichtet, bevor es runtergefallen ist. Und rechts sieht komplett anders aus.
Ja. Es verschwindet. Und es ist nur das Licht, Sachen, es ist alles gleich. Das ganze Setup ist das gleiche, nur das Licht ist anders.
Das ist so funny. Ja, faszinierend. Also ich kann da gar nicht so viel. Ja.
Nee, das reicht ja schon. Also es geht ja wirklich auch, ich wollte ja nur diesen Punkt illustrieren, dass Licht von oben in der Fotografie eher nichts zu suchen hat, weil man dadurch am Ende nur hell macht und nicht wie mit dem Gegenlicht jetzt zum Beispiel mit Licht malt und das Motiv auf seine bestmögliche Weise darstellt. Also dann sind wir auch wieder beim Thema Texturen, weil genau die werden ja durch das Licht hervorgehoben oder eben nicht.
Ich weiß genau, einen Menschen da draußen, du stehst wieder an der Ampel, ich weiß. Der jetzt den nächsten Grund hat, er hat es mir nämlich schon gesagt, diesen Kurs zu kaufen. Er hat mir vor kurzem ein Food-Foto geschickt, also er hat mir ein Foto von seinem Essen geschickt.
Ja.
Das war so schlecht, das war so scheiße, dass er meinte so, ach du Kacke. Jetzt, wenn man das gewohnt ist, was man bei Sabrina sieht oder was man generell so mitbekommt, das ist, ich bin kurz davor, es einfach so zu buchen, obwohl ich gar kein Fotografie-Hobby habe. Ich so, ja, mach das.
Ich feiere es. Ich würde mal behaupten, wenn man diesen Kurs durcharbeitet, dann hat man ein neues Hobby, weil es dann einfach Spaß macht und man alles, was ich da drin lehre, lässt sich ja auch auf andere Bereiche der Fotografie übertragen. Ich mache ja auch viel Porträt und ich mache ja nicht nur Food-Fotografie. Und die meisten Learnings, die ich mir jetzt über 10 Jahre mit der Food-Fotografie angeeignet habe, kann ich fast 1:1 auf andere Bereiche der Fotografie wieder übernehmen. Alles, was Komposition angeht, Farbenlehre, Harmonie im Bild, Storytelling und natürlich Licht, da lässt sich so viel 1:1 übernehmen. Ich habe noch ein zweites Learning mitgebracht zum Thema Licht und es schließt so ein bisschen daran an, da habe ich jetzt auch keine Beispielbilder, sondern einfach nur noch mal als eine grundsätzliche Regel, neben kein Licht von oben, kein Licht aus Kameraperspektive, bitte auch, vor allem in den Anfängen, nicht mehr als eine Lichtquelle benutzen. Das war für mich tatsächlich auch eines der ersten Learnings, als ich mit meinem Fotografiestudium angefangen habe und selbst noch nicht viel über Lichtsetzung wusste, weil ich immer mit Available Light, also mit Tageslicht gearbeitet habe. Und als wir die erste Einführung in unserer Werkstatt, also in der Fotowerkstatt hatten, war die erste goldene Regel: Du setzt erst dein Hauptlicht. Du holst erst alles aus diesem einen Licht heraus, bevor du überhaupt auf die Idee kommst, eine zweite Lichtquelle anzufragen. Du musst die nämlich immer ausleihen. Und bevor du nicht wirklich alles Mögliche versucht hast, mit diesem einen Hauptlicht zu setzen. Also da ist auch noch mal der Bogen zu Light Essentials, meinem 0-Euro-Videokurs, der auch mit Grimm zusammen ist. Darin erklären wir ja alles über die Lichtvariablen, beziehungsweise ich erkläre alles über die Lichtvariablen und Grimm reagiert herrlich dazu. Aber du könntest das inzwischen auch. Deswegen sage ich das so.
Ja.
Du bist ja durch diesen Podcast, wirst ja. Wieso versteckst du dich so?
Nein, es ist ja auch genau richtig. So sind die Größenverhältnisse, genau in diesem Bild. Ich unten am Boden und ganz klein. Sabrina ganz groß und mit Expertise. Ja, natürlich.
Auf jeden Fall erklären. Auf jeden Fall lernt ihr in Light Essentials alles, was es zu wissen gibt über die verschiedenen Lichtvariablen und wie sie euer Licht und euer Motiv verändern. Und genau das ist halt das Grundprinzip, wenn du mit Kunstlicht arbeitest. Und wie gesagt, mein Werkstattleiter hat es uns damals so beigebracht, und das war ein sehr kluger Mensch. Mehr als eine Lichtquelle brauchst du in der Regel für die Foodfotografie nicht. Also ich kann mich an kaum ein Shooting erinnern, wo ich mehr als eine Lichtquelle benutzt habe. Und das ist auch insofern logisch, weil wir ja häufig in der Foodfotografie ein natürliches Setting abbilden wollen. Und das bedeutet, wir stellen Sonnenlicht nach. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal rausgeschaut hast, und zwei Sonnen gesehen hast.
Bei einer Rick
Eher.
and Morty-Folge.
Ja. Das heißt, in der Regel kannst du mit einer Lichtquelle alles abbilden, was du an Stilen ja, gerne haben möchtest. Und wenn dir in deinem Set an der einen oder anderen Stelle mal zu wenig Licht ist, dann hast du immer noch die Möglichkeit, mit Reflektoren zu arbeiten. Also ein Stück weißem Styropor. Grimm, du erinnerst dich, was das für einen krassen Unterschied macht? Hat es
Tatsächlich,
ja.
ja,
Ja.
tatsächlich. Kann man sich übrigens auch privat mal so mitnehmen, wenn man mal wieder einkaufen geht und in der Umkleide steht, wie viele Lichtquellen und Reflektionen es da durch Spiegel gibt und was das mit einem macht, als das Prop, was man sich selbst da so reingestellt hat, ja.
Ja, oh ja, und in Umkleidekabinen hat man ja auch meistens das Licht von oben.
Du musst dich ja schlecht fühlen. Das ist ja Plan des Business.
Ja, so viel heute zum Thema Licht. Wir hüpfen weiter zur Komposition. Und da ist einer meiner Haupttipps auch etwas, das ein typischer Anfängerfehler ist. Vermeide es, dein Hauptmotiv komplett zentral in der Bildmitte zu platzieren. Das ist etwas, das wir sehr intuitiv automatisch machen, weil wir ja das Wichtigste alles irgendwie ins Bild bekommen wollen. Ich sehe das sehr häufig. Ich war jetzt ja auf Teneriffa und war da mit ein paar Freunden unterwegs und eine Person hatte sich meine Kamera ausgeliehen, um im Botanischen Garten zu fotografieren. Und wir haben uns dann am Abend zusammen die Fotos angeschaut und es war sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht, da reinzuschauen und dieser Person zu erklären, warum manche Bilder so harmonisch und toll aussehen. Und diese ganzen Begründungen dahinter, die haben ihn total erstaunt und überrascht. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Learning, das man auch hat, dass wir mehr hinterfragen und analysieren dürfen, warum wir bestimmte Bilder gut finden. Also was sind die Mechanismen und Prinzipien dahinter? Ja, also zentrale Positionierung kann man unter Umständen mal machen, aber ansonsten gibt es die Regel, die Drittelregel, den goldenen Schnitt nicht umsonst. Das ist etwas, das man auch viel in der Natur findet und was wir automatisch und unterbewusst als harmonisch wahrnehmen. Und ich habe hier mal ein
Aber du blendest jetzt
Beispiel.
wieder nur das eine ein. Okay.
Ich hab nur ein
So.
Bild jetzt
Ach
mitgenommen,
so,
und
okay.
zwar hier diese Galette. Und da scheine ich ja irgendwie mir zu widersprechen, weil wir haben hier eine Galette von oben als Flatlay aufgenommen. Und die ist ja relativ zentral positioniert, ne, Grimm?
Das ist sehr zentral, ja. Also noch zentraler geht's nicht.
Und da, ja, das Ding ist, wenn wir die Regeln für uns verinnerlicht haben, dann können wir bewusst entscheiden, ob wir sie befolgen wollen oder nicht. Und es gibt Momente, in denen so eine zentrale Positionierung vom Motiv durchaus sinnvoll sein kann und durchaus harmonisch wirken kann. Zum einen, wenn man ein sehr grafisches Bild haben möchte, wo alles sehr geordnet ist. Das ist jetzt in diesem Fall aber, oder bei diesem Bild nicht der Fall. Das sieht jetzt ja nicht sonderlich grafisch oder clean aus.
Nee, das tut es nicht. Da liegt eine Galette auf zwei Backpapierstreifen.
Mhm. Und ich habe, um dieses geordnete, zentrierte Platzierung wieder aufzubrechen, habe ich einige Dinge getan, damit die Komposition wieder lockerer und leichter aussieht. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
Also ich sehe, also erstmal dadurch, dass du ein paar Stücke rausgeschnitten hast, um sie rauszuziehen aus der nicht perfekt runden Galette. Gleichzeitig sind natürlich auch, ob es die Apfelstreifen sind oder wahrscheinlich ist es Vanilleeis, das da so platziert ist als Kugel im ungefähr auf zwischen 4 und 5 Uhr oder auf 4 Uhr ungefähr. Mhm. Also wenn man im Uhrzeitdenken sieht.
Wir können auch in Dritteln denken. Es ist im rechten Dritt in so.
Achso, von links nach rechts, sagst du.
Ja,
keine Quadranten, keine Uhrzeiten, sondern links nach rechts. Also im letzten Drittel grob. ist dann so am linken Rand des letzten Drittels, machen wir es wieder kompliziert, ist dann, auf jeden Fall ist dann eine Kugel Vanilleeis platziert. Ja?
Ja.
Und gleichzeitig hast du durch die, es sind glaube ich 3 Backpapierstreifen, die du da vier insgesamt übereinander gelegt hast, die hast du aber auch so gelegt, dass du ein Parallelogramm, eine parallele Linienführung von unten links nach oben rechts hast, die ein bisschen ausgerissen wirkt. Damit unterbrichst du durch diese helle Fläche zum sehr dunklen Untergrund, der ein wenig stark angeflammt oder verkohlt aussieht. Ein hölzerner Untergrund, sehr schön mit dem Licht spielend, sodass die Wärme der Galette, die ja einen karamellisierten Braunton hat, dass die halt perfekt rüberkommt.
Mhm.
Ja. Und dann halt noch, und dann auch nur ein Element, den kleinen Löffel mit wahrscheinlich, das ist Honig, ich weiß
Karamell.
Es nicht.
Karamell, das ist tatsächlich Karamell. Eine Karamellsoße, ja.
Eine Karamellsoße, der dann nochmal unten rechts im letzten Drittel nicht ganz so weit entfernt von der Vanilleeiskugel liegt und aber auch wieder die Linie unterbricht, die von links nach oben rechts eigentlich die ganze Zeit durchführt, wenn ich da drauf gucke, auch mit den rausgezogenen Dreiecksstücken im ersten Drittel.
Mhm.
Ja. War das jetzt zu viel?
Nee, das war fantastisch. Nee, das war fantastisch, was du alles beschrieben hast. Du hast sogar noch mehr Punkte erwähnt, die ich mir jetzt gar nicht so.
Ich sehe die Komposition aus Bögen, aus Kreisformen und aus geraden Linien.
Ja.
Das ist die Verbindung. Die Galette will rund sein, kann sie aber nicht. Dann hast du die Kuchenstücke da drin, du hast die Eiskugel, du hast die Bögen, die bogenförmigen Apfelschnitten.
Ja.
Da drin, das zerrissene, linienhafte, was aber auch, also mein Blick wird gelenkt. Ja, ich gucke auf die einzelnen Stücke von der Galette von unten links nach oben rechts in einer westlichen Leserichtung, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Und habe krass, dann dahinter den rustikalen Hintergrund. Ja.
Es ist eigentlich, Dankeschön. Tut jetzt auch mal gut nach der letzten Folge. Nee, du hast wirklich extrem viel beschrieben und es trifft alles zu. Aber wenn man sich das Bild jetzt anschaut, ist es eigentlich recht schlicht gehalten. Aber es sind so viele kleine Elemente, die dieses ruhige, aber nicht super aufgeräumte, diese Atmosphäre schaffen. Und das wollte ich einfach nur noch mal so als Illustration dafür zeigen, dass auch eine zentrale Positionierung funktioniert, wenn man mit den Bildelementen spielt und da wieder eine Balance reinbringt.
Zentrale Positionierung hat ja hier auch dadurch den Vorteil, dass es, wie hast du es gesagt, ein Overlay? Nee, Quatsch, wie hieß das?
Ein Flatlay, genau. Es ist von oben fotografiert.
Also, das ist sehr vorteilhaft dafür, ne? Weil wenn ich jetzt sage, ich habe hier, wenn wir jetzt bei der 8 Kilogramm Cashew-Schüssel sind, die man von irgendwie frontal fotografiert und die wäre im Zentrum, dann sehe ich ja nichts. Also ich sehe ja nichts von der Schüssel.
Hier sehe ich halt die ganze Galette. Ich habe noch ein anderes Bild. Das muss ich jetzt kurz raussuchen. Das passt nämlich perfekt dazu. Ich habe noch ein anderes Beispiel dabei für eine zentrale Positionierung. Und hier haben wir eine frontale Ansicht, also eine ja, auf Tischhöhe platzierte Kamera, die einen grünen Smoothie im Zentrum hat. Und ja, hier ist dieses Glas in der Bildmitte. Also vertikal gesehen ist es mittig platziert. Und trotzdem ist es auch wieder sehr harmonisch, oder? Und wirkt gar nicht so super geordnet.
Nee, es ist, also ich kann mir das Bild gut antun. Weil da auch nicht so viel, du hast ja nicht so viel Drumborium drumrum. Oder hast ja, wir hatten ja vorhin auch zum Beispiel mit Bezug auf die vorangegangene Folge, wenn es dann um zu kleine also Main-Characters geht, die aber viel zu klein dargestellt sind, das ist ja hier nicht der Fall. Und hier sind dann das, was ich vorhin ja schon meinte, du hast ja angefangen, dass du Dinge, die du zwar zur Deko benutzt, weit, weit in den Hintergrund reinzurücken, dass sie dann zwar da sind und man nimmt sie wahr, aber ich konzentriere mich gar nicht darauf. Ich kann gar nicht von diesem Glas weggucken.
Ja.
Ich gucke auf dieses Glas und und dann der Rest ist, ich sehe nur das Glas. Ich gucke nirgendwo hin. Ich bin gar nicht am Rotieren, genau wie bei der Galette. Ja.
Und das, obwohl wir sehr viele grüne Farbtupfer um diesen grünen Smoothie haben, aber die unterstützen einfach nur diese Wirkung. Ansonsten ist es relativ hell und neutral gehalten. Und jetzt nochmal zurück zur Komposition. Obwohl das Glas mittig platziert ist, sind da sehr viele Elemente, die das Ganze wieder ein bisschen ausbalancieren. Der Strohhalm, der aus diesem Glas herausschaut, der ist nach links geneigt. Und dann haben wir im Vordergrund so leicht angeschnitten und in der Unschärfe ein weiteres Glas Smoothie und einen Strohhalm. Und all das sorgt dafür, dass gar nicht so auffällt, dass es so zentral platziert ist. Aber dadurch, dass es zentral platziert ist, geht halt trotzdem der Blick da rein. Aber es wird halt durch die ganzen anderen Elemente, die Farbkleckse, wieder etwas natürlicher und dynamischer.
Das heißt, wenn ich ein Element zentral platziere, aber eine, sagen wir grob, diagonale Blickrichtung bekomme durch die Anordnung der Elemente da drin, dezentralisiere ich das Hauptobjekt eigentlich wieder.
Ja, schon so ein bisschen, ne?
Das war ja bei der Galette auch so. Ne? Also das, ich wollte zuerst sagen, dass man anscheinend ist, hier kreuzen sich ja keine Linien. Du hast ja unten rechts zum Beispiel gesagt, das sehr knapp angeschnittene zweite Smoothie-Glas mit einem anderen Strohhalm, der quasi die Linienrichtung oder die Vektorenrichtung, was weiß ich, von dem ersten, von dem Hauptstrohhalm aufnimmt. Ja, es gibt nichts, was quer läuft. Bei der Galette war es ja noch ein bisschen quer mit der Eiskugel und dem Löffelchen, so nach dem Motto. Aber dafür war die so zu, die war überpräsent.
Ja.
Das ist ja gar nicht anders wahrnehmen. Also ja.
So ja, jetzt haben wir eher Elemente, die das Ganze framen, also umranden, umrahmen. Und alles deutet in die Mitte.
Genau, es deutet entweder vom Rahmen in die Mitte oder von der Mitte, wie jetzt hier bei dem Smoothie, an den Rahmen. Und ich glaube, das macht es dann halt auch aus, ne? Bei allem anderen, wo wir was im zentralen Blickfeld haben, da wird der Rahmen gar nicht mit einbezogen oder wurde nicht einbezogen, was wir bisher in Bildern hatten, zu sehen bekommen haben. Ja. Anhand einer weniger Bilder.
Ja, so viel soll es dann auch sein zur zentralen Komposition versus goldenen Schnitt und Drittelregel mit einbringen. Ich habe noch einen weiteren Kompositionstipp mit, der sich mit dem Anschnitt beschäftigt. Überlasse deine Bildränder nicht sich selbst und nicht dem Zufall. Wir konzentrieren uns immer sehr auf die Mitte des Bildes, alles, was im Bild drin ist, und vergessen dann, was an den Rändern passiert und überlassen das sehr viel dem Zufall. Deswegen achte auf deine Kantenhygiene. Kannst du dir darunter was vorstellen?
Ich habe ein Beispiel. Ja, dann blendet das Bild doch mal bitte ein. Oh Gott, oh mein Gott. Ich habe mich gestern noch darum gestritten, dass der Teppich an der Wanne Abstand braucht. Der darf nicht direkt an der Wanne, der darf die nicht berühren. Und diese Schüssel.
Die Wanne? Welcher Wanne? Was für ein Teppich? Für eine Wanne?
Es war ein Teppich an einer Badewanne.
Ah.
Und der war nicht parallel zur Wanne, sondern also der braucht einen Zentimeter Luft.
Okay.
Aber der hat die Wanne, egal, an der langen Kante. Und dieses Bild, was wir hier sehen.
Ich merke, ich treffe ein sehr empfindliches Thema hier. Ah, ich treffe einen Nerv.
Also wir sehen eine Schüssel mit, was ist das für eine Suppe, Sabrina? Sag mir, was ist das?
Das ist eine Kartoffelsuppe.
Spaghetti. Das ist eine Kartoffelsuppe, hör mal. Schön warm, das gut tut. Also da ist so eine, ist eine Keramikschüssel, sieht fast aus wie Bambus. Sehr zentral im Bild. Oh Gott, bricht die Formen auf. Das macht ja richtig, das ist richtig unbehagen. Und die Ränder der Schüssel berühren, die sind nicht außerhalb des sichtbaren Rahmens des Bildes. Sie berühren ihn auch nicht, sondern da ist dieser unfassbare...
Sie sind...
Dieser unfassbare kleine Spalt, wo sie ihn nicht berühren. Aber oben und unten sind drei Fußballfelder an Platz.
Hast du auch den Löffel gesehen?
Ja, ich... Oh! Ja, jetzt hab ich... Oh, das hast du doch mit Absicht so geschnitten. Das Bild existiert doch so gar nicht. Oh Gott, da unten ja auch noch. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank, ist das viel besser.
Ich habe gerade das Originalbild eingeblendet.
Oh, das Format ist auch viel besser. Oh Gott, du das Bild. Oh.
Ich habe zur, um es einmal wirklich ganz übertrieben und extrem darzustellen, eines meiner Bilder so geschnitten, dass die Ränder der Schüssel quasi genau am Bildrand endeten. Und es tut weh. Es ist wirklich sehr, also das ist jetzt eine extreme, ein extremes Beispiel, aber es kann auch schon in Kleinigkeiten liegen, dass zum Beispiel ein Schüsselchen, das du als Deko mit im Bild hast, genau am Rand des Bildes endet. Und wenn es um Kantenhygiene geht, dann möchtest du sehr bewusste Entscheidungen treffen, was in deinem Bild zu sehen ist und was nicht zu sehen ist. Also auch wenn du jetzt diese Schüssel hast, ich hätte das Bild auch anders komponieren können, so dass die Schüssel zum Beispiel an einem Bildrand angeschnitten ist. Das ist auch vollkommen fein. Das heißt nicht, dass alles drin sein muss im Bild, aber nichts Halbes und nichts Ganzes. Entweder rein oder raus, aber nicht hier wie die Katze, die immer an der Tür kratzt, um rauszukommen und dann wieder rein möchte.
Ich sag jetzt nicht, dass das ein unglaublich langer Sextape-Titel war. Das ist... Nicht rein, nicht raus, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und wie die Katze, die an der Eingangstür kratzt. Ja, ja,
aber das ist doch ein gutes Beispiel, oder?
Absolut, absolut, ja. Ja, das ist...
Ja, und es geht, das ist etwas, das ich auch in meinem Studium gelernt habe. Wir hatten da einen Prof, der, also wir mussten generell immer unsere Bilder ausgedruckt mitbringen und dann haben wir die auf den Tisch gelegt und dann haben wir darüber gesprochen. Und einer meiner Profs, der ist dann immer mit zwei DIN A4 Blättern daran gegangen und hat erstmal alles vom Bild bedeckt, was unnötig ist, was nicht mit drin sein muss. Der hat die also immer noch mal gut um 30% gecroppt, angeschnitten und einen neuen Bildausschnitt entstehen lassen, der das Bild noch viel besser und stärker macht. Und seit ich diesen Kurs belegt habe, und das ist jetzt wirklich schon viele Jahre her, achte ich auf meine Kantenhygiene. Schaue ich, wenn ich, nicht nur wenn ich das Bild komponiere, sondern auch im Nachhinein, wenn ich es dann schneide. Ich lasse nämlich immer gerne ein bisschen Raum, damit ich viele Formate abdenken kann. Ne? Social Media und Marketing sei Dank. Und ich schaue mir immer alle Ränder an, ob die harmonisch sind, ob da auch wirklich nur das zu sehen ist, was ich möchte. Und ja, das kann ich dir nur ans Herz legen. Achte auf deine Bildränder. Und nicht nur auf das, was in der Mitte vor sich geht. Lass uns noch mal kurz über Farben sprechen.
Gut.
Okay. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, im fünften Tipp. Der fünfte Tipp, den ich für dich dabei habe, ist eher ein, mach dich auf den Weg und such dir die Informationen selbst. Beschäftige dich mit dem Farbkreis und mit Farbharmonien. Farbharmonien, sagt dir was, Grimm?
Ja. Ich sehe es ja schon. Also monochrom kriege ich hin, komplementär kriege ich auch hin. Analog habe ich heute gelernt. Triadisch habe ich dann heute auch. Also es ist
nur eine...
Ich mache das nach Gefühl offensichtlich, wenn ich das mache. Die Hälfte davon kenne ich so nicht.
Also ich habe hier den Farbkreis von... ich habe hier einen Farbkreis eingeblendet. Es gibt verschiedene Farbkreise. Ich nehme gerne den Farbkreis von Johannes Itten. Als Beispiel kannst du mal googeln, findest du ganz viele Infos zu. Da geht es um Komplementärfarben, also um die drei Primärfarben und die Komplementärfarben. relativ easy, schaust dir an. Und es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man Farben kombinieren kann, damit sie sich in ihrer Wirkung verstärken und harmonisch wirken. Und wie du gerade schon gesagt hast, Grimm, du, das kann ich jetzt mal sehr lobend hier hervorheben, du hast ein sehr gutes Gefühl für Farben, welche Farben gut miteinander kombinierbar sind. Und du machst da sehr vieles schon sehr intuitiv. Und grundsätzlich kann man sich einfach mal, was los?
Das hat gerade geendet wie aber.
Oh nein, es ist kein aber.
Du machst grundsätzlich schon sehr viel intuitiv, das machst du ganz toll.
Also das, du gerade meintest, du hast dir gerade da die triadische Farbkombination angeschaut. Ich sag mal so, die meisten, die machen analoge Farbharmonien und komplementär und da hört es dann auch schon auf. Und wenn man darüber hinaus mal ein bisschen schaut, welche Farben lassen sich gut kombinieren, dann entdeckt man noch ganz andere Dinge, die man machen kann, die für das Auge ein bisschen was Neues sind und auch unfassbar gut funktionieren. Also dieses Triadische sind zum Beispiel drei Farben, die auf dem Farbkreis gleichmäßig voneinander entfernt sind. Und das ist zum Beispiel ein Farbkontrast, der ist ein bisschen sanfter als komplementär, wo die Farben gegenüber auf dem Farbkreis liegen. Also zum Beispiel Grün und Rot, Blau und Orange. Triadisch wäre dann zum Beispiel Grün, Orange und Lila. Ich will da jetzt gar nicht zu weit reintauchen, weil Farbharmonien wäre eigentlich nochmal ein ganzer Kurs für sich.
Mir fehlt ja noch ein Farbkreis.
Welcher fehlt dir?
Also wir haben ja jetzt hier, sieht ja keiner, wir haben jetzt 6 Farbkreise hier aufgestellt. Es fängt mit Monochrom an. Geht über komplementär, analog, triadisch, teilkomplementär und tetradisch. Mhm. Aber wo ist der theatralische Farbkreis?
Das ist der, wo alles ganz random, theatralisch,
ja,
chaotisch.
Hätte ich jetzt auch ein paar Beispiele zu. Ja.
Ja. Also das ist das Ding. Diese Farbharmonien sind ein guter Start, um einem zu helfen, ein besseres Gespür für Farben zu finden. Aber letzten Endes kannst du machen, was du willst.
Ich wäre jetzt mit einem Beispiel gekommen, das kennst du auch schon. Es gibt Menschen, die Dinge gestalten. Ich rede von Dingen auf 4 Rädern und dann wissen die ungefähr, wie so ein Farbkreis funktioniert und dann machen die trotzdem ihr Colorblocking. Mhm. Benutzen einfach so stumpf, ja, grau zu dem und dem Ton, zu rot oder blau. Jetzt gehe ich dann hin und sage dann, aber der Grauton braucht aber einen Stich davon, von dem Ton, neben dem es eigentlich ist, um dann grau zu wirken. Und das, was du mir auch, glaube ich, mal gesagt hast, wenn du echtes Schwarz willst, nimm niemals Schwarz. Das ist dann auch verinnerlicht in mir. Ja, also dass wenn Farben nebeneinander oder miteinander harmonieren sollen, dann musst du halt auch die Schnittmenge davon mitkriegen und nicht einfach nur in diesen Blöcken arbeiten,
die du da hast. Ja. Es hilft auch sehr viel, sich Inspiration aus der Natur oder aus der Kunst zu holen. immer wenn ich irgendwie was Schönes sehe, ich bin auch großer Fan von Street Art, immer wenn ich irgendwie was sehe, mache ich gerne Fotos und habe da so ein kleines Inspirationsboard auf meinem Smartphone. Und da kommen dann oftmals wirklich Inspirationen raus, wo ich dann ganze Shootings drum entwickle. Einfach weil, vieles, was wir in der Natur sehen, wirkt auf uns natürlich harmonisch, weil es aus der Natur kommt. Und auch alles, was man irgendwie aus den anderen Bereichen der Kunst, Malerei und so weiter oder Grafikdesign sieht, hat ja auch alles irgendwo als Grundlage Prinzipien der Farbharmonien, Prinzipien der Gestaltung. Das heißt, wir können uns da auch sehr viel abgucken aus anderen Bereichen, die nicht Foodfotografie sind. Da sind wir jetzt sehr weit abgekommen vom Thema. Ich komme mal wieder zurück zu Farben. Beschäftige dich mit den Farbkreisen und welche Farbharmonien es gibt und schau ein bisschen über den Tellerrand, was es außer analog und komplementär auch noch gibt. Und ein anderes Thema, das super wichtig ist im Bereich der Farbe, geht mehr in Richtung Bildbearbeitung. Und zwar, bitte übersättige deine Fotos nicht. In den meisten Fällen, wenn ich Bilder habe, drehe ich die Sättigung von vielen Farben immer noch etwas runter, weil sie einfach zu krass wirken, wenn ich sie so roh aufnehme. Also du möchtest auch in der Bildbearbeitung durch deine selektive Farbwahl oder deine selektive Farbkorrektur einen bestimmten Look gestalten. Also ein Gelb in deinem Bild kann eher in Richtung Senfgelb gehen oder es hat ein bisschen Orange drin. Ein Grün kann ein super sattes, kühles Grün sein oder ins Gelbliche abdriften. Ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht. Ich habe hier zwei Bilder mit vom gleichen Setup und ich habe sie ganz dezent unterschiedlich bearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt gerade gut erkennen kannst.
Also wir sehen erstmal eine Ecke von einem Billardtisch, eine obere, auf dem zwei alkoholische Getränke stehen in kleinen Gläsern mit sehr dicken Böden, die durchsichtig sind. Und in denen befindet sich eine gelblich-goldene Flüssigkeit. Die Getränkeflasche befindet sich im rechten Bild sogar noch in der Nähe eines der Billardtischlöcher, sagt man dazu Löcher.
Taschen
Ja,
heißen die,
Taschen,
glaube
richtig,
ich.
Taschen, ja,
Ja.
fragte der Typ, der das ja öfter gespielt hat als du, aber egal.
Aber mein Bruder
Ja.
hat im Verein gespielt. Deswegen habe ich da
Ach.
auch ein bisschen rudimentäres Wissen darüber noch.
Ja, ach so, dann habe ich noch weniger als rudimentär, egal. Ja, nein, ich habe, ja. Löcher. Ja, das ist es. Und wir sehen auf einem grünen Filz, muss man auch noch dazu sagen, es ist ein grüner Filz an diesem Billardtisch. Ja, der natürlich dann auch im Kontrast zu der Flüssigkeit steht, die du da fotografiert hast. Und in dem linken sieht es wirklich nicht danach aus, was es eigentlich sein sollte, während es im rechten eine glasklare Darstellung ist, auch von gelb zu grün.
Also ich habe
Nicht?
da zwei verschiedene Bearbeitungsstile einfach ausprobiert. Ich habe die durch Zufall jetzt für diese Podcast-Folge, als ich die vorbereitet habe, habe ich diese Bilder gesehen und gemerkt, oh, das Grün ist sehr unterschiedlich. Auf der linken Seite ist es eher Richtung Grasgrün, also wirklich ein kühleres Grün. Und auf der rechten Seite ist ein bisschen mehr Gelb mit in dem Grün drin. Und was ich raushören konnte, Grimm, dir gefällt die rechte Version besser?
Ja, dir nicht?
Ich bin mir nicht sicher. Also ich denke schon. Ich neige sehr häufig dazu, meine Grüntöne eher ins Kühle abdriften zu lassen. Ich möchte, dass es halt so ein richtig sattes Grün ist. Aber wenn man das mehr in ein gelblich-grünes, in den gelblich-grünen Look rüber schiebt, dann harmoniert es oftmals besser mit den Speisen, weil halt diese Wärme mit drin ist. Und da wir ja auch diesen Whisky mit dieser güldenen Farbe haben, ist das helle Grün, wärmere Grün halt etwas harmonischer in Kombination damit. Dadurch, dass ich das Grün im linken Bild relativ ins Kühle gezogen habe, also mehr so ein bläuliches Grün, wirkt das ganze Bild halt kühler. Weil der Billardtisch ja auch gut drei Viertel vom Bild einnimmt. Also es ist im Prinzip, es ist ja der Hintergrund von diesem Bild. Und ja, also ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass es da eine Version besser ist als die andere, sondern einfach, wir können eine Entscheidung treffen. Wir müssen eine Entscheidung treffen, welchen Look wir einem Bild geben möchten. Und das ist halt auch dann durch diese selektive Farbkorrektur, ist das Grün eher warm? Ist das Grün eher kühl? Ist es gesättigt? Ist es etwas entsättigt? Ist es heller, ist es dunkler? Das sind ja alles Dinge, die wir in der Nachbearbeitung dann am Ende noch machen können.
Es ist
Muss
der
nicht.
Unterschied zwischen den Bildern ist ja tatsächlich auch noch das Licht, also auch der
Ja.
Lichteinfall. Also
Ja, total.
also du sprichst die ganze Zeit davon, dass das links das kühlere Grün ist als rechts. Dabei nehme ich das links kühler wahr, weil es dunkler wirkt. Er ist jetzt vielleicht widersprüchlich, wenn ich das so beschreibe. Also ja, ich empfinde das rechts als heller und dass der Grünton an sich wärmer ist. Aber ich finde die Stimmung wärmer im rechten Bild, weil die Schatten ganz anders sind.
Ja, das war auch ein interessantes Setup. Das ist mit Tageslicht entstanden und es war so ein, das war bei einem Food Photography Retreat in Südengland und da hat sich gefühlt alle 10 Minuten das Wetter geändert. Also wirklich von gleißendem Sonnenschein zu Regen und bewölkt im 10-Minuten-Takt. Das heißt, diese Bilder sind irgendwie 10 Minuten mit 10 Minuten Abstand voneinander entstanden und die Lichtstimmung ist so krass anders. Das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied. Da hast du recht. Übrigens der
Ja,
Grund, weswegen ich immer mit Kunstlicht arbeite. Sowas tue ich mir nicht an. Ich fasse nochmal zusammen, was wir heute gelernt haben. Wir wollen keinen Deckenlichtlook. Wir benutzen nur eine Lampe und hellen gegebenenfalls mit Reflektoren, mit Styropor oder anderen Dingen auf. Drittens, wir vermeiden eine zu zentrierte Positionierung, es sei denn, wir können das ausbalancieren oder wir wollen einen sehr grafischen Look haben. Also goldener Schnitt und Drittelregel helfen in der Regel schon weiter, dass unser Bild etwas natürlicher aufgebaut ist. Wir achten auf unsere Kantenhygiene. Wir beschäftigen uns mit dem Farbkreis und wir übersättigen unsere Bilder nicht und entscheiden mit der selektiven Farbkorrektur, in welche Richtung, welchen Look wir unser Bild ja, haben wollen.
Yeah.
Yeah, das soll es für heute auch erstmal gewesen sein. Ich habe zu dieser Folge einen Blogpost geschrieben, wo ihr nochmal alle diese Learnings durchgehen könnt und sie idealerweise mal mit euren letzten Bildern vergleicht und schaut, auf diese Kriterien hin, habt ihr das alles gemacht? Wenn nicht, an welchen Stellen könnt ihr beim nächsten Shooting gezielt darauf achten und damit eure Bilder instant extrem verbessern? Wenn euch diese Tipps geholfen haben und weitergebracht haben, dann wollt ihr am Donnerstag, den 27. unbedingt bei Master the Frame dabei sein. Das ist mein 0-Euro-Live-Event mit Special Guest. Du darfst reden, Grimm. Es ist
So,
immer noch ein
ja.
Podcast.
Ja, stimmt. Ja, das bin ich. Ich bin der Special Guest. Ja.
Ja.
Also ich bin wie immer nicht wirklich von Bedeutung, aber ich bin da und ich werde, Sabrina hat sich gewünscht, dass ich eure Fragen moderiere und wer unhöflich ist, wird aus dem Chat geschmissen. Also einfach, das ist meine Regel.
Und vielleicht hast du ja auch Lust, das ein oder andere Bild zu kommentieren. Und wir gucken mal. Wir gucken mal,
Klar.
es wird ein Community-Event. Ich teile meine besten Methoden, wie ihr eure Bilder in kürzester Zeit verbessern könnt. Und es wird sehr spaßig. Ihr habt die Chance, eigene Bilder einzureichen, wenn ihr euch jetzt noch anmeldet. Und ja, Grimm?
Das wird super, wenn ich dann nicht weiß, von wem die Bilder sind. Das ist wie im Straßenverkehr, wenn du dich darüber aufregst, was für ein Vollidiot da vorne rumfährt. Und irgendwann kriegst du mit, ach, das ist ja Onkel Karl. Ach, das ist ja auch. Nee, ach so, oh nee, komm, ey, Karl hier. Das ist doch klar. Sorry, wir kennen uns doch, Familie und so. Also wir sind ja Freunde, das ist ja Logo. Und ja.
Ja, es wird ein Riesenspaß, sag ich euch. Anmelde-Link in den Shownotes und wir sehen uns dort. Ich freue mich drauf. Und damit noch einen wunderschönen Tag und bis denn.
Einen wunderschönen restlichen Tag für euch, egal zu welcher Uhrzeit. Bis dahin. Schlaf gut und träumt was Süßes. Tschüssikowter.